Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Lukas 2. Und ich lese uns zunächst einmal den Text ab Vers 8 bis Vers 14. Aber wir wollen unsere Bibeln aufgeschlagen lassen und dann auch mitverfolgen die Textstellen, die ich dann mit uns auch noch lesen werde im Verlaufe unserer Predigt. Ja? Eine wohlbekannte Geschichte, die wir jedes Jahr aufs Neue hören und hoffentlich nie aufhören, über das, was wir lesen, zu staunen. Hören das, was uns gesagt hier wird, hier in Lukas 2. Ab Vers 8, und das waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hütteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und auf einmal war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir verneigen uns noch einmal zum Gebet. Gerade auch jetzt, unser himmlischer Vater, komm zu dir im Gebet, bitten wir dich darum, dass du uns stille machst und aufmerksam machst auf das Hören deines Wortes, dass wir aufs Neue zu staunen lernen oder kommen, gesegnet werden aus diesem Staunen und vor allem aber immer wieder auf die Knie fallen und dich anbeten. Denn das, was geschehen ist in Bethlehem, ist nicht selbstverständlich, ist nicht einfach so geschehen, es ist etwas absolut Außergewöhnliches, Außerordentliches, Herrliches, Gnadenvolles. Unser Gebet geht gerade auch jetzt mit unseren schwachen und kranken Geschwistern, die leidend sind, dass du bei ihnen bist. Namen wurden genannt, wir müssen sie nicht noch einmal nennen. Du weißt darum, ewiger Vater. Greif du ein, hilf du, lindere du Schmerzen. Wir beten auch gerade für die Menschen, die mit verwickelt waren in diesem Unfall auf Kokahala. Ewiger Vater, ja, das macht uns wieder bewusst. Wir leben in einer sündigen Welt, in der Menschen sterben. Aber es geht nicht darum, dass man stirbt. Auch wir werden eines Tages soweit sein, dass wir sterben müssen. Es geht darum, wie man stirbt. Und wenn ein Mensch dich nicht kennt, der hat keine gute Zukunft vor sich. Und das ist unser Gebet, gerade auch im Zusammenhang dieses Unglücks. Dass Menschen, die davon betroffen sind, dass die zum Nachdenken kommen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden, sagt das Wort. Und das Gleiche gilt auch für uns. Und wir danken dir noch einmal, dass wir ja, dein Wort aufschlagen dürfen, heute Morgen studieren dürfen. Rede zu uns, lehre du uns durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Wir haben ja einen sehr reichen Schatz an Weihnachtsliedern, im Englischen wie auch im Deutschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich singe diese Lieder sehr, sehr gerne. Ja. Stille Nacht, Heilige Nacht ist wahrscheinlich mit eins der Lieder, das, wenn alle anderen Lieder aufhören werden, das werden wir vielleicht noch singen. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Lied, wunderbares, andachtsvolles Lied. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es insgesamt 6 Strophen dieses Liedes gab. Habt ihr das gewusst? Wir singen nur 3, aber es gibt insgesamt 6. Und eins der Lieder, das wir auch gerne singen, das wir eben gesungen haben, ist das Lied "Mit den Hirten will ich gehen". Ja? Und der biblische Text, den wir eben gelesen haben aus Lukas 2 und auch das Lied und die Strophen dieses Liedes dienen uns als Textvorlage für unsere Predigt heute Morgen. Übrigens, und ich will das nur erwähnen, woher kommt das Lied? Ja? Wann ist es entstanden? Das Lied "Mit den Hirten will ich gehen" ist ein Weihnachtslied aus Minden oder Minden-Ravensburger lutherischen Erweckungsbewegung. Und gerade wo die jungen Männer gesagt haben, die kommen aus Bielefeld, Minden ist oberhalb von Bielefeld. Ja, und seinerzeit, 1885, gab es dann eine große Erweckungsbewegung. Und im Zuge dieser Erweckungsbewegung ist eben dieses Lied, Mit den Hirten will ich gehen, entstanden. Und das erste Mal ist dieses Lied abgedruckt worden, 1885, stellt euch mal vor, 1885, in dem Liederbuch Die Missionsharfe. Kennt jemand von euch noch Die Missionsharfe? So alt sind wir nicht. Aber kann sein, dass es noch das Liederbuch gibt, ich weiß es nicht. Aber das Lied kennen wir, Mit den Hirten will ich gehen, eben haben wir es gesungen. So, lasst uns gemeinsam sehen, was die erste Strophe sagt. Ihr könnt gerne 225 aufschlagen, schauen. Ist natürlich in Gotisch geschrieben, ist ein bisschen schwer zu lesen. Und ich kann euch sagen, manchmal muss ich auch raten, ja, was denn gemeint ist. Aber es haut schon hin und dann brumm mich vielleicht ein bisschen, aber das kommt schon so. Okay, die erste Strophe. Und hier geht es um die Hirten. Es heißt, mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben heiligen Christ, der für mich geboren ist. Und ich denke, es ist nicht allzu schwer für uns, diese Strophe zu verstehen. Es geht nicht um das tatsächliche Hingehen mit den Hirten, das geht doch gar nicht, ja, sondern es geht hier symbolisch um etwas, was wir erkennen, was wir verstanden haben. Und der Bibeltext sagt uns Folgendes. Ich lese noch einmal ab Vers 15 bis 20. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, also von den Hirten in den Himmel, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen, bei mir steht eilends. Also sie haben nicht lange überlegt und dann philosophiert und überlegt, na, ist das wirklich etwas, was wir jetzt gesehen haben oder war das vielleicht eine Einbildung? Nein, sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Und als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus. Wo? Natürlich vor den Menschen, die dort waren. Maria, Josef und in Bethlehem war das. Welches zu ihnen von dem Kinde gesagt war, durch die Engel. So, sie waren eigentlich mit die ersten Evangelisten, kann man sagen, ja, oder Missionare. Und alle, die es hörten, naja, wer alle? Die dabei waren bei der Krippe. Die Weisen kamen ja später, sie waren ja nicht da. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Interessant, dass sie sich trotzdem wunderten. Überlegen, Maria, Engel ist ihr begegnet, er hat ihr alles erklärt. Wir überlegen, Josef, der Engel ist ihm, ich glaube, 5-mal erschienen, immer wieder gesagt, was er zu tun hat. Sie wunderten sich trotzdem, als die ersten Missionare, diese Schafhirten gekommen sind und ihnen erklärt haben, gesagt haben, was die Engel ihnen verdeutlicht haben. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt haben. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, ja, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Zusammenfassend können wir Folgendes sagen über diese Hirten in dem Text, ja. Sie hörten die gute Nachricht von Engeln und sie haben nicht lange debattiert, nicht lange überlegt. Sie machten sich auf den Weg, um einfach nachzuschauen, was ihnen die Engel da verkündet haben. Und manche von euch, die vielleicht nach Schafen geschaut haben, Oleg, ja, du weißt, wie es ist, ein Hirte zu sein. Du wirst dir vielleicht überlegt haben, naja, was ist da mit den Schafen? Wer passt auf die auf? Ja, da war kein Zaun wahrscheinlich. Hier sehen wir einfach die Prioritäten. Ja, die doch, Schafe sind bedeutend, sind wichtig, aber umso viel wichtiger ist doch das Nachsehen, das Nachforschen, dessen, was uns die Heilige Schrift sagt. Oder in diesem Fall waren es die Engel. Ja. Und mancher von euch wird sagen, na, wenn ich das erlebt hätte, ja, wenn ein Engel mir begegnen wäre, wenn ein Engel mir das gesagt hätte und dann noch eine ganze Menge von Engeln erschienen ist und dann noch gesungen hätte, dann wäre ich auch hingegangen. Dann hätte ich die Schafe auch alleine gelassen. Aber schaut einmal, was das Wort Gottes sagt. 2. Petrus 1, Vers 19. Der Apostel Petrus sagt Folgendes, schreibt, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, und wir haben desto fester das prophetische Wort. Fester als was? Werde ich gleich erklären. Und er sagt, und ihr tut wohl, er spricht zu denen, die das Wort lesen, die die Bibel aufschlagen, das Wort lesen, ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Desto fester als was ist das prophetische Ort? Der Hintergrund dessen, was der Apostel Petrus hier schreibt, ist, manche von euch werden das wissen, ist die Erfahrung, die er auf dem Berg der Verklärung gemacht hat. Könnt ihr euch noch erinnern, was passiert ist? Ja, Jesus hat Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen auf dem Berg der Verklärung. Was ist passiert? Er wurde verklärt, Moses, Elia sind gekommen. Das haben alles die Jünger gesehen. Das hat Petrus gesehen, erlebt. Und dann sprach Gott, es ist ein gewaltiges Ereignis gewesen. Und könnt ihr euch erinnern, wie Petrus reagiert hat? Dem hat es so gut gefallen, er wollte da ein Haus bauen oder Hütten. Der wollte da bleiben. Und ich kann das voll nachvollziehen. Es war so herrlich. Und hier aber sagt er, besser oder fester als dieses Erlebnis, was er hatte auf dem Berg der Verklärung, ist was? Das prophetische Wort. Ja? Und das haben wir doch in unseren Händen und das ist die Bibel. Und der Apostel Petrus warnt uns, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, das Wort nicht nur aufzuschlagen, nachzulesen, sondern ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet. Es ist das Wort Gottes. Das ist es, wie Gott sich heute offenbart in seinem Wort. Und die Dinge, die er uns in seinem Wort sagt, die sind verbindlich, die sind bedeutend. Es ist gut, dass wir darauf eingehen. Ja? Und wie bevorzugt sind wir, nicht nur die Erlösung zu haben, nicht nur zu wissen, dass unser Heil fest ist, sondern dass wir nun auch die Offenbarung Gottes, die vollkommene Offenbarung Gottes, zumindest für jetzt, für die Zeitlichkeit, in unserer Hand haben und es aufschlagen können und lesen können. Wunderbar, wunderbar. So, wo haben die Hirten also das, was sie von den Engeln gehört haben, weitergegeben. Vers 17, da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von dem Kinde gesagt war, und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und in diesem Zusammenhang will ich Folgendes sagen. Lukas war sehr wahrscheinlich der einzige Grieche, Heide würden wir heute sagen, der Briefe, Bücher geschrieben hat, und das ist der Evangeliumsbericht nach Lukas und auch die Apostelgeschichte. Richtig? Ja. Und woher hat er eigentlich Lukas diese Dinge, die er niederschreibt, zumindest über das, wie Jesus geboren wurde, was vorher passiert ist, woher hat er das? Wer hat ihm das erzählt? Und das Verständnis ist eben das, dass er und das weiß man aus der Kirchengeschichte, er hat ein sehr gutes Verhältnis mit Maria gehabt und von ihr wahrscheinlich auch diese Dinge erzählt bekommen, die wir dann in den ersten Kapiteln des Berichtes nach Lukas lesen. Sehr faszinierend, sehr interessant. Und dann, schaut einmal in Vers 20, lesen wir auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott. Kehrten um wohin? Wohin sind diese zurückgegangen? Na, wahrscheinlich zu der Herde. ja, zu den Schäfchen, zu ihrem Leben als Hirten. Sie sind zurückgegangen, ja, aber sie waren verändert. Die waren ganz und gar verändert von dem, was sie gehört, erlebt haben. Ja, sie waren erfüllt mit dem Lobpreis Gottes. So, sie waren nicht mehr einfach nur Hirten, sie waren die ersten Hirten des Lobpreises, so habe ich die genannt, die ersten Hirten des Lobpreises. Und so muss es auch mit uns sein. Ja, wenn wir doch verstehen, dass diese Dinge, die passiert sind in Bethlehem, nicht einfach so passiert sind und ja, geschichtlich nachvollziehbar sind, sondern wenn wir ganz persönlich diesem Jesus Christus, der tatsächlich gekommen ist, unser Leben übereignet haben in Buße. Und wenn Jesus unser Leben kennzeichnet und prägt, dann müssen wir auch solche Menschen des Lobpreises Gottes sein. Ihr Lieben, haben wir all diese wunderbaren Zuwendungen Gottes und die Gnade Gottes verdient? Nein. Das heißt, es ist Gnade. Gnade ist Gnade. Ja? Und wie schön ist es, dass wir ja, uns in dieser Gnade praktisch baden können. Ja? Dass wir in dieser Gnade stehen können. Welch ein Vorrecht ist es. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben heiligen Christ, der für mich geboren ist. Und ihr Lieben, so persönlich ist das Ganze, der für mich geboren ist. Ja? Und ich denke, wir verstehen das. Wir kommen zu der zweiten Strophe des Liedes und hier geht es um die Engel. Wir lesen, mit den Engeln will ich singen. Manchmal wünsche ich mir, dass ich besser singen könnte. Gestern bei dem englischen Heiligabend-Gottesdienst, wir haben so wunderbar gesungen, ich war nachher heiser gewesen. Ja, es hat so viel Freude gemacht. Aber, und selbst wenn ich falsch singe, ja, wenn es richtig aus dem Herzen kommt, ach, und die Menschen haben sich nicht umgedreht, so vielleicht haben die mich nicht gehört, weil es so laut war, oder vielleicht waren die einfach nur zu freundlich, ja, und gesagt, oh Mensch, ja, sing bloß nicht zu laut. Aber ich habe gesungen, aber meine Gurgel war nachher dahin. Okay, mit den Engeln will ich singen. Gott zur Ehre soll es klingen, von dem Frieden, den er gibt, jedem Herzen, das ihn liebt. Ich lese uns aus Lukas 2, Verse 13 und 14. Schaut einmal. 13 und 14. Und auf einmal, da war bei dem Engel, zuerst war es einer, der mit den Hirten gesprochen hat. Und auf einmal war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Das ist ein militärischer Begriff, Heerscharen, und weil es himmlische Heerscharen ist, wissen wir, es waren Engel gewesen, eine Menge von denen. Ja? Und sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und die korrektere Übersetzung wäre an dieser Stelle, und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ja? Nur diese Menschen, die ihr Leben Christus anvertraut haben und in Frieden mit Gott nun leben. Ja, dieser Friede, der allen Verstand übersteigt, ja, der ist tatsächlich oder kann bei diesen Menschen sein. Und wir lesen das Ganze und wir sehen, aha, ja, da haben wir schon das erste Weihnachtslied, kann man sagen. Und die ersten, die es singen, das sind eben die himmlischen Herrscher, die Engel. Ja, und ich habe einmal nachgeguckt in der Heiligen Schrift, wo die Engel noch einmal gesungen haben. Fällt es euch ein? Wisst ihr, wo die Engel noch einmal gesungen haben? David, ich erlaube dir nicht, die Antwort zu geben. Ja? Schöpfung. Ich hätte auch dich einschließen müssen, nicht die Antwort zu geben. Lieber Siegfried, das ist wahr. Bei der Schöpfung, da haben die Engel noch einmal, oder sie haben gesungen. Ich lese uns aus Hiob 38, Vers 4. Hier spricht Gott selbst und er erklärt dem Hiob, der sich einbildete, doch so viel zu wissen, er erklärt ihm so manche Dinge. Ja, und er stellt ihm eine Frage nach der anderen. So sagt Gott, wo warst du, da ich die Erde gründete? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, sage an, bist du so klug? Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer über sie eine Richtschnur gezogen hat? Worauf stehen ihre Füße versenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Da mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Kinder Gottes. Das Verständnis ist, ja, dass die Engel eben bei diesem Schöpfungsakt Gottes gesungen haben. Sie waren so überwältigt von dem, was Gott tut. Sie haben gesungen. Ja. So, bei diesem Ereignis, ja, bei der Schöpfung, bei der Grundlegung der Erde, jauchzten die Engel. Und hier in Lukas 2 haben wir es nochmal, ja, dass sie singen. Und das muss uns, wenn wir Leser des Berichtes sind, aufmerksam machen. Ja. Wir müssen aufhorchen. So bedeutend ist dieses Ereignis der Geburt Jesu in Bethlehem. Ja. Es ist genauso ein monumentales Ereignis wie die Schöpfung als solches. Und das ist es, warum die Engel Gottes preisend Gott anbeten. Sie ihn loben. Ja, in dem, was Gott tut in Jesus Christus. Und das ist es auch, warum wir als die Gemeinde des Herrn Jesu so gerne singen. Ja, zur Ehre Gottes. Und wie schön ist es, wenn die Lieder, die wir singen, tatsächlich diese biblische Grundlage haben. Nicht nur vom Gefühl, was immer, ich fühle so schön, ich bin so fröhlich. Ja, aber warum bin ich so fröhlich? Warum fühle ich so gut? Wir kommen zurück auf das Wort. Wenn die Grundlage all dieser Lieder, der Strophen, die wir singen, im Wort Gottes gegründet sind, ja, es ist wunderbar, verbunden mit der Musik, diese biblischen Wahrheiten zu singen. Herrlich. So, aber genau das, ja, dass die Engel gesungen haben bei der Schöpfung, dass die Engel gesungen haben bei der Ankunft des Herrn Jesus in Bethlehem, zeigt uns, dass die Bedeutungsschwere dieses Ereignisses in Bethlehem genauso ist wie die Schöpfung. Es ist wichtig. Und deshalb müssen wir als Menschen genau hinhören. Vor ungefähr anderthalb Wochen, waren meine Frau und ich zu einem Basketballspiel gewesen von unserem Jüngsten. Und die haben gegen die katholische, Schule, stellt euch vor, das wäre ja unfair, gegen die katholische Schule, Immaculata heißt die Schule, gespielt, haben leider verloren, aber war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und nach dem Spiel sind wir rausgegangen und dann habe ich auf dem Klavier, draußen im Foyer vor der Turnhalle steht ein Klavier, und auf dem Klavier waren dieses Krippenspiel, ja, diese Figürchen und so, und ich habe mir das angeschaut, der Engel war schon geköpft, aber das war nicht das Wichtigste. Ich dachte mir, naja, das ist eine katholische Kirche, ja, das gehört irgendwie dazu, dieses Krippenspiel, aber eins ist mir aufgefallen, die Krippe war leer, ja, jemand hat dieses Figürchen gestohlen oder weggenommen, ich weiß auch nicht, und ich dachte mir, das ist selbst bei der katholischen Kirche ist das so, ja, dass all dieses Weihnachtliche drumherum, das ist so wichtig, Geschenke und nicht, dass das schlecht ist, das ist okay. Aber das Wichtigste, Jesus Christus, ja, fehlt. So ein bisschen Bild dafür gewesen, ja. Die Krippe ist leer. Schade. Ich hoffe, dass bei uns das nicht so ist, ja. Uns wird gesagt, mit den Engeln will ich singen. Gott zu Ehre soll es klingen von dem Frieden, den er gibt. Und ihr Lieben, es ist nicht etwas, was ich euch einrede, sondern es ist etwas tatsächlich Handfestes, würden wir in Deutsch sagen. Ja? Reales. Dieser Friede, den Gott einen gibt. Nicht nur im Verständnis dessen, wie wir zu Gott stehen, sondern auch angesichts des Todes. Dieser Friede ist echt. Er ist echt. So, das nächste, was wir lesen in diesem Lied, oder die nächste Strophe, spricht von den Weisen. Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes hab im Leben, geb zu seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. Das ist genial. Das ist super. Und lass uns aufschlagen, Matthäus Kapitel 2, Matthäus Kapitel 2, und ich lese uns die Strophen 10 und 11. Matthäus 2, Strophe 10 und 11. Als sie den Stern sahen, sie, das heißt die Weisen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Knäblein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja? Das, was wir hier lesen in Matthäus 2, wir haben gerade in einer unserer Adventspredigten darüber nachgedacht, hat ungefähr 2 Jahre nach der Geburt Jesu stattgefunden. Aber ich denke, das ist nur, nicht, dass es unwichtig ist, das ist schon wichtig, aber für uns heute ist das eine Nebensache, weil hier geht es um das Prinzip, ja, dass wir herauslesen, heraussehen aus dem, wie sich die Weisen verhalten. Ja. Die Weisen kamen eben aus dem Morgenland und waren bereit, diese lange Reise auf sich zu nehmen. Es ist schon erstaunlich, damals gab es keine Flugzeuge, keine Züge. Die sind wahrscheinlich mit Kamelen durch die Wüste da rumgedüst und es war nicht einfach gewesen. Aber sie kamen trotzdem. Ja? Und sie bringen diese Geschenke mit, ja? Diese Schätze, wie der Text sagt. Und sie, wie gesagt, sie waren bereit, nicht nur diese Schätze zu geben, sondern diese Mühe auf sich zu nehmen, um dieses Kindlein da zu sehen. Und nicht nur das, uns wird gesagt, sie haben es angebetet. Das ist so bedeutend. Aber ich will hier auf diese 3 Geschenke eingehen. Es werden nur 3 genannt, vielleicht waren es mehr, wir wissen es nicht, aber diese 3 werden besonders hervorgehoben, unterstrichen. Und von daher sagt man, oh, es waren 3, es waren niemals 3, es waren bestimmt mehrere. Ja, damals sind, genauso wie heute, ja, wenn ein Politiker reist, der geht niemals allein. Und wir sehen das beim Justin Trudeau, ja, der bei der Beerdigung der Queen dabei war, ich weiß nicht, der hat ein ganzes Flugzeug mitgenommen, voll mit Leuten. Und da waren Leute mit dabei, die eigentlich nicht dabei sein sollten. Aber das ist eine andere Sache. Ja. Die Weisen sind niemals nur zu dritt da durch die Wüste gedüst. Die haben bestimmt eine ganze Armee mit sich gezogen. Und deshalb war Jerusalem erschrocken. Boah, was ist denn hier los? Ja, da kommt eine ganze Horde da aus Persien. Was wollen die hier? Aber diese 3 Geschenke, darauf will ich eingehen. Und das ist sehr, sehr interessant. Das erste Geschenk, ja, von dem wir lesen, ist das Gold. Naja, Gold war damals auch sehr wichtig. Und es war ein Geschenk, das man Königen mitgebracht hat. Erinnert euch an den biblischen Bericht mit der Königin von Sheba, ja, die kam, um Salomo zu besuchen. Und das ist auch, was in besonderer Weise erwähnt wird. Die hat einen Haufen Gold mitgenommen. Ich habe mal nachgeguckt, 4,5 Tonnen. 4,5 Tonnen Gold. Ja, ich habe einen Pickup-Truck, aber ich glaube, so viel kann ich nicht. In meinem Pickup-Truck haben. Und das haben die alles mitgeschleppt auf Eseln und Kamelen. Erstaunlich. Ich habe mal nachgeguckt, was 4,5 Tonnen heute wert sind. Was denkt ihr? Viel. Ja, sehr viel. 300 Millionen US-Dollar. Ungefähr 300 Millionen. Ja. Na ja, man kann sich das nicht vorstellen. Unglaublich. Aber das ist ein Geschenk für einen König. Gold. Ja? Und deshalb wird das auch im Zusammenhang dessen erwähnt, was die Weisen hier zu Jesus bringen. Gold. Warum? Jesus war ein König. Nicht nur das. Wir wissen, dass Jesus der König der Könige ist. Und das ganze Gold dieser Erde, das ganze Öl dieser Erde, das gehört diesem König der Könige. Ja? Wunderbar. Das zweite Geschenk ist Weihrauch. Wisst ihr, was Weihrauch ist? Es gibt ein Luftgewehr, ja. Weihrauch, das sind die besten. Und ich habe eins, das ist wunderbar, ja. Aber die haben kein Luftgewehr mitgebracht, mit Sicherheit nicht, sondern die haben hier diese, das war ein kostbarer Parfüm, oder, sagt man das so, oder so ein Stoff, wenn man es bisschen angezündet hat, gebrannt hat, dann gab es einen wohlriechenden Geruch ab. Und es war eigentlich ein Geschenk. Man hat es ja in den verschiedenen Tempeln damals für die Götzen gebraucht. Aber man sagte, es ist ein Geschenk. Weihrauch ist ein Geschenk für einen Gott. Interessant. Es kam aus Indien, war auch sehr, sehr selten und deshalb auch sehr, sehr wertvoll. Geschenk für Gott. Ist Jesus Gott? Ja, natürlich. Wir wissen das doch. Deshalb haben wir unser Leben Jesus Christus anvertraut. Ja? Das dritte Geschenk, Myrrhe, ist auch interessant, ist ein Beerdigungsgeschenk. Ja? Man gebrauchte Myrrhe, um Menschen einzubalsamieren in ihrem Tod. Man hat Myrrhe verwendet für die Beerdigung. Ja? Und deshalb ist es kein Wunder, dass eben dieses Geschenk Jesus gebracht worden ist. Ja? Weil man prophetisch schon ganz genau wusste, dieses Kind, ja, hier lebend eigentlich noch in Bethlehem, ja, wird eines Tages sterben. Ja, er ist der Messias, der Heiland, der von Gott geschickt worden ist. So, die Weisen wussten ganz genau, dass das Kindlein in Bethlehem König ist, Gott ist, der Retter ist. Ja, der sterben wird für die Sünden der Menschen. Und diese Heiden, ihr Lieben, die kamen von weit her und sind somit wie so eine Warnung an diese apathisch gewordenen, schläfrig gewordenen Juden, die nur 9,5 Kilometer ungefähr von, das waren die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das Hauptzentrum war Jerusalem, da, das ist, wo sie waren, die fanden es nicht, die dachten, es ist nicht notwendig, dass wir runtergehen und diesen neugeborenen König der Juden uns einmal anschauen. Die Weisen, die kamen, die haben tausende Kilometer auf sich genommen. Ja? Und ich habe mir gedacht, Mensch, was für Schlappohren. Die haben doch das Alte Testament, die haben doch das Wort Gottes. Die wussten genau, wo der Heiland geboren, der König der Juden geboren werden soll, in Bethlehem, und sind in Jerusalem geblieben. Haben es nicht für nötig gehabt, runterzuziehen mit den Weisen. Aber wisst ihr, heute ist das auch bei vielen Christen genauso. Die hören allerhand, ja, aus der Heiligen Schrift, eine Predigt nach der anderen, die besten Predigten, die man sich vorstellen kann. Und manche denken sich, ja, whatever. Ja. Nein, nicht whatever. Wir müssen auf das, was das Wort Gottes sagt, unbedingt eingehen. Ja. Und dann lesen wir in Vers 11 des zweiten Kapitels, hier in Matthäus, und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Was bedeutet huldigen? Anbeten. Ja? Das muss man sich einmal vorstellen. Diese mächtigen Männer, die Politik des damaligen Morgenlandes wahrscheinlich mitbewegt haben, sie kommen, sie beten an. Was für ein Bild. Ja? Das, was Israel verpasst hat, taten diese einflussreichen Heiden aus dem Osten. Und das ist eine Ermahnung, ihr Lieben, für uns. Jesus ist doch Gott. Jesus ist der Anbetung würdig. Und wenn wir wirklich weise sind, ja, werden wir es tun. Wir werden Jesus anbeten. Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben, gebt zum seligen Gewinn ihm das Leben selber hin. Was ist denn das Höchste in meinem Leben, was ich Jesus geben kann? Oh, ich habe meine Zigaretten aufgegeben für Jesus. Ja? Oder ich habe das und das Jesus gegeben. Ich habe ihm so und so viel Geld gegeben. Oh, ich habe meine Zeit eingesetzt, meine Energie. Was kann ich wirklich Jesus geben, was das Höchste ist im Leben? Das ist mein Leben. Mein Leben. Und das ist eigentlich, was Jesus erwartet. Ja, nicht schlecht, dass wir spenden, dass wir geben. Aber was denken wir, dass Jesus davon abhängig ist, was wir in Opferkasten geben? Nicht, dass es schlecht ist, es ist wichtig, dass wir geben. Jesus ist nicht abhängig davon. Jesus möchte, dass wir uns ihm hingeben. Sodass er, wann immer er sagt, hör mal, Ed, siehst du den und den? Ja, geh hin, sag ihm das Evangelium. Oder hilf ihm mal, dass wir darauf eingehen. Ja. Und auf sein Wort gehorchen. Okay, wir kommen zu der Maria. Mit Maria will ich sinnen, ganz verschwiegen und tief innen über dem Geheimnis zart, Gott im Fleisch geoffenbart. Und ihr Lieben, weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr jemals wirklich darüber nachgedacht, über diese Worte, Gott im Fleisch? Das ist das Wunder aller Wunder. Der ewige Gott, der unsichtbare Gott wird plötzlich sichtbar. Ja? Jesus selbst sagt, Gottes Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist, in der Wahrheit anbeten, Gottes Geist, hier wird Gott sichtbar. Ja? Der ewige Gott wird Mensch. Meine Frage war die gewesen, hat die Maria wirklich verstanden, was passiert ist? Ich sag mal das so, was passiert ist, dass das Kind, das sie geboren hat, tatsächlich Gott ist, Gott im Fleisch. Ja, ich weiß es nicht. Man kann vermuten und sich Gedanken machen, aber das ist, was Luther gesagt hat. Und ich denke, er trifft den Nagel auf den Kopf. Und mir geht es genauso, wenn ich das ausformulieren muss, diese gewaltigen Wahrheiten, die wir in der Schrift finden. Und manchmal, leider ist es so, dass man diese Dinge schon seit längerer Zeit kennt und einfach nur so runterrasselt, ohne darüber nachzudenken, was es wirklich bedeutet. Aber Luther sagte Folgendes: Wir müssen neue Zungen haben und recht die Inkarnation des Herrn Jesus, um recht die Inkarnation des Herrn Jesus Christus darlegen zu können. Und das ist, was mir oft fehlt. Ja? Wie erkläre ich das? Wie erkläre ich? Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Gott wird Mensch. Ja. Und ihr Lieben, wie schön ist es, wenn wir nicht aufhören zu staunen. Sollte nicht etwas Selbstverständliches sein, diese Dinge zu lesen, wie zum Beispiel Matthäus 2, Lukas 2, ja, sondern es muss uns aufs Neue tief bewegen, Gott wird Mensch. Was würden wir wirklich über Gott wissen, wenn Gott sich nicht offenbart hätte in Jesus Christus und in seinem Wort? Nuschte. Ja? Wisst ihr, was Nuschte bedeutet? Nichts, null. Aber Gott zeigt sich. Und jetzt können wir wissen. Wir kommen zu der fünften Strophe. Mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier. Komm, ach komm, ins Herz hinein. Lass es deine Krippe sein, auch hier. Das ist absolut genial. Ja? Wir haben die Hirten, wir haben die Engel, wir haben die Weisen. Ja? Und manche belassen es dabei. Jetzt hat man natürlich auch den Weihnachtsbaum, den Schmuck, Schokolade, da, dies und jenes. Ist doch nie genug. Ich meine nicht, dass es schlecht ist, es ist okay. Wer ist die fünfte Personengruppe in diesem Lied, ja, die der Dichter hier anspricht? Das sind wir. Ja, das sind wir. Er selbst und auch wir. Menschen, die das Evangelium hören und dann darauf eingehen. Hoffentlich darauf eingehen. Und die Hirten, die Engel, die Weisen, Maria sind natürlich ein Vorbild für uns, die uns ermahnen, genau das zu tun, ja, diesen Schritt auf Jesus Christus hin zu wagen. Aber die Hirten können uns nicht zu Jesus bringen, sie sind uns nur ein Vorbild. Wir müssen schon selbst gehen, ja, wir müssen selbst vor Jesus treten und unser Leben ihm anvertrauen. Und ein sehr schönes Bild gebraucht der Dichter hier. Ja? Er sagt, dass das Herz, unser Herz, die Krippe sein muss, die Jesus trägt. Das ist so ein anschauliches Bild. Ja, das ist wunderbar. Aber wir verstehen, Jesus ist nicht ein Baby geblieben. Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Nichtsdestotrotz, ja, lesen wir in der Heiligen Schrift, und das wird sehr oft gebraucht, Christus in euch, Christus in uns. Unser Herz, ja, die Krippe, der Tempel, ja, in dem Jesus wohnt. Und es ist leider so, ja, dass manche Christen heute, genauso wie in der Immaculata-Schule, ich das erlebt habe, alles drumherum ist wichtig, aber Jesus fehlt. Und wisst ihr, das ist eine Katastrophe. Warum ist es eine Katastrophe? Ganz einfach. Wir hören diese Wahrheiten, zum Teil sind wir so vertraut mit diesen Wahrheiten, dass wir sie nicht mehr beachten, aber wir sollten, wir müssen. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Namen Charles Templeton. Habt ihr den Namen schon gehört? Ich bin mir sicher. Siegfried, du hast es gehört. Ja. Charles Templeton war ein gewaltiger Evangelist, der mit Billy Graham gedient hat für lange, lange Zeit. Er hat vor 30.000 Menschen gesprochen, das Evangelium gepredigt. Erstaunlich. War ein sehr begabter Mann. Ja. Und dann eines Tages wendet er sich ab vom Glauben. Ja, er verlässt den Dienst, eigentlich sehr, wir würden heute sagen, erfolgreichen Dienst. Aber er konnte das mit sich selber nicht vertragen, etwas zu predigen, was er selber nicht glauben kann. Und das war 1957, ich habe ihm das aufgeschrieben. Er hat dem Glauben den Rücken gekehrt und ist ein Agnostiker geworden. Agnostiker sind Menschen, die sagen, naja, die wissen nicht, ob es einen Gott gibt. Kann sein, kann nicht sein. So, Charles Templeton, er ist nach Toronto gezogen, hier im Osten Kanadas, wurde ein sehr erfolgreicher Journalist, Politiker und Schriftsteller, und eins seiner bekanntesten Bücher ist das Buch Der Abschied von Gott. Ja, und da beschreibt er, was ihm Schwierigkeiten bereitet hat, gerade auch im Zusammenhang des Glaubens. Und dann, kurz vor seinem Tod, er war in seinen 80ern Jahren, hat ihn Lee Strobel besucht. Habt ihr den Namen auch gehört? Lee Strobel, ja? Er hat das Buch geschrieben, The Case for Christ. Ist das richtig? Ich glaube nicht. So hieß das, oder heißt es. Und im Gegensatz zu Strobel, zu Templeton, war Lee Strobel eigentlich ein ungläubiger Journalist und ist dann zum Glauben gekommen. Ja, und er wollte nun diesen Charles Templeton interviewen und wollte wissen, warum er dem Glauben den Rücken zugekehrt hat, also Jesus den Rücken zugekehrt hat. Und das war ein sehr interessantes Interview. Übrigens, wenn ihr wollt, ihr könnt das Interview noch lesen, ja, im Internet. Tippt einfach ein, Google, Charles Templeton, Lee Strobel, das ganze Interview ist da. Und bei diesem Interview hat Lee Strobel gemerkt, der Templeton, der redet eigentlich sehr positiv von Jesus. Ja? Und dann am Ende ist Templeton zusammengebrochen und der hat geweint, 80-jähriger Mann. Und er sagte, ich vermisse Jesus in meinem Leben. Und dann fragte Lee Strobel, ob Templeton denn, wenn er könnte, gerne wieder glauben würde. Interessante Ausformulierung. Und das hat dann der Templeton gesagt, natürlich würde ich gerne glauben, wenn ich könnte. Ich kann nichts dazu sagen, das ist wie er das ausformuliert hat. Dann sagt er Folgendes, ich bin 83 Jahre alt, ich habe Alzheimer und bin am Sterben. So viel mir bewusst ist, ist er nie zurückgekehrt, hat er nie Buße getan und er ist im Unglauben gestorben. Aber das fand ich doch sehr interessant, dass dieser Templeton ganz genau den Weg zum Heil wusste, seinerzeit sogar darüber gepredigt hat, aber diesen Weg selber nicht gegangen ist. Und da müssen wir aufpassen, ihr Lieben, da müssen wir aufpassen. Ja, wenn wir ständig mit diesen Wahrheiten konfrontiert werden, wichtigen, lebenswichtigen Wahrheiten, und wenn wir diese Wahrheiten an der Seite lassen, darauf nicht eingehen und unser Leben genauso leben wie vorher, wir sagen, natürlich ist das wichtig, aber im Moment bin ich hier, unser Herz wird härter. Unser Herz bleibt nicht dasselbe. Ja? Und dann werden uns diese Wahrheiten nicht mehr so ansprechen wie vorher. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und was war eigentlich das Problem mit diesem Charles Templeton? Und das ist, was er in seinem Buch beschreibt. Er sagt, dass er Schwierigkeiten hatte mit der Inkarnation, mit der Fleischwerdung Gottes. Konnte er nicht einordnen. Ihr Lieben, denkt ihr, ich kann das einordnen? Nein, es bleibt ein Wunder. Und wenn wir nicht werden wie die Kinder und sagen, ich glaube es, kann gar nicht anders sein, werden wir nie diesen Schritt auf Jesus Christus wirklich tun. Dann wird das alles Tradition sein, schöne Tradition, aber mehr auch nicht. Ja. Wir müssen wie Kinder werden. Und ihr Lieben, gestern waren wir bei einer Vorstellung gewesen vor unserem Gottesdienst hier mit den mit der Gruppe von Geschwister Ackermann. Die Kinder haben eine Vorstellung gehabt und gesungen, diese wunderbaren Wahrheiten gesungen, die wir in den Evangelien finden über Jesus. Und sie strahlten. Denkt ihr, es ist schwer für sie zu glauben, dass Jesus tatsächlich der ist, der er ist? Dass sie Schwierigkeiten haben zu sagen, oh, ich glaube aber nicht, dass Jesus wirklich Gott war. Nein, wie ein Kind. Wie ein Kind. Und genauso ist es mit uns. Ja? Und leider ist es so, dass wir so viel Last aus der Welt kriegen, ja, die in uns manche Fragen aufkommen lassen, wo wir skeptisch werden. Nicht, dass es schlecht ist, aber wir müssen sehr, sehr aufpassen. Sehr, sehr, sehr aufpassen. Ja? Wir müssen diesen kindlichen Glauben beibehalten. Einfach sagen, ich glaub's. Und ihr Lieben, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Jedes Mal, wenn ich mit Menschen spreche und die das sagen, warum sie nicht glauben können, ich sage, hör mal, wenn Gott Gott ist, was ist ihm unmöglich? Naja, manches doch, er kann nicht Teufel werden. Ja? Aber ist es ihm unmöglich, durchs Wasser zu gehen oder übers Wasser zu gehen oder ist es ihm unmöglich, ins Fleisch zu kommen, auch wenn es für uns wie so ein Berg scheint? Nein. Und wenn Gott Gott ist, dann macht er die Regeln, fertig. Und wenn Gott sagt, Jesus ist der Weg, er macht die Regel. Natürlich hätte ich es gerne, wenn es 10 andere Wege gäbe. Ja? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Nur durch Jesus. So, diese 4 Persönlichkeiten, die wir also in den Text, den wir heute gelesen haben, vorfinden, die Hirten, Engel, Weisen, Maria, ja, sie dienen uns als ein Vorbild, ja, wie man auf das reagieren soll, was man liest. Ja. Sie mahnen uns sehr ernst, das zu handhaben, das zu behandeln, was seinerzeit in Bethlehem geschehen ist. Ja. Es ist nicht nur eine schöne Kindergeschichte, die wir hier und da hören, es ist eine geschichtliche Realität, die uns herausfordert, die uns mahnt, richtig im Glauben und im Gehorsam genau darauf zu reagieren und dann auch richtig zu leben in dieser Verbindung mit Jesus Christus. Der Heiland Jesus Christus, Gott im Fleisch, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich war verloren, mit Sicherheit. Ich bin es nicht mehr und ich bin dankbar dafür. Die Tatsache ist, dass wir als Menschen tatsächlich verloren sind. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ich höre von vielen Menschen, oh, ich bin kein Sünder. Ich denke, ach, so einfach nachzuweisen, dass du ein Sünder bist, hast du noch nie gelogen? Natürlich habe ich gelogen. Ne? Dementsprechend bist du schon ein Sünder. Wir sind verloren. Wir sind verloren in unserer Sünde. Und deshalb brauchen wir einen Heiland. Deshalb brauchen wir den Retter Jesus Christus. Deshalb müssen wir es eigentlich haben als Menschen, dass Jesus tatsächlich geboren ist. Gott im Fleisch. Ihr Lieben, Gott segne sein Wort an uns heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns noch zum Gebet, ja? Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass diese Dinge, die wir gemeinsam heute noch einmal überlegt haben, die wir eigentlich schon seit Kindesbeinen kennen, die uns so vertraut sind, dass es nicht etwas ist, was ja, an uns abprallt, was wir vielleicht mit unserem Gefühl genießen, aber mehr auch nicht, sondern es ist etwas, was unser Leben prägt. Heiland, wir sind so dankbar, dass du gekommen bist. Heiland, wir sind so dankbar, dass du uns den Vater offenbart hast. Heiland, wir sind so dankbar, dass du uns den Weg zum Vater gezeigt hast. Und dieser Weg bist du. Und als Menschen, die das erkannt haben, die das ganz klar gesehen haben, wir müssen einen Retter haben, wollen wir auch solche sein, die andere Menschen, die Antwort noch nicht haben. Wir wollen auf dich weisen, wir wollen nicht auf unsere Kirche weisen, wir wollen nicht auf eine Denomination hinweisen, nicht auf uns selbst, sondern auf dich, den wunderbaren Retter. Und da beten wir darum, dass du uns gebrauchst, dass du uns die Gnade dazu und auch die Weisheit und das Einfühlungsvermögen dazu gibst. Wir preisen dich und ehren dich, ewiger Vater, im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam noch ein Lied singen zum Abschluss unseres Gottesdienstes. Das letzte Lied, das wir singen wollen, ist 203. Ist das Stille Nacht? Das kann sein. Ich glaube, 203. Ja, Stille Nacht. 203.